Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PureTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und mir gegenüber am Mikrofon steht Patrick Schultes. Guten Morgen, Patrick.
Guten Morgen, Benjamin.
Ich grüße dich und schön, dass wir heute hier wieder zusammen aufnehmen. Wir beschäftigen uns wie jedes Mal mit einem Fall aus unserer täglichen Nachfolgepraxis und der Fall lautet wie folgt. Gestern war Julia bei uns für ein Beratungsgespräch. Julia ist eine erfolgreiche Unternehmerin und wir haben sie bei dem Aufbau und schon teilweise Übertragung ihres Unternehmens beraten. Sie hatte aber diesmal ein anderes Thema. Es ging ihr nicht direkt um ihren operativen Betrieb, sondern sie hatte eine neue Idee. Sie möchte sich gerne gemeinnützig verdingen. Und zwar möchte sie gerne Musik und Musikvermittlung in der Rhein-Main-Region fördern. Und sie könnte sich auch vorstellen, zur Förderung von Kindern in der Region auch Spielplätze aufzuwerten und instand zu halten. Also zwei sehr ehrbare Ziele, die sie hier verfolgt. Und sie hat uns jetzt gefragt, sind das nicht eigentlich gemeinnützige Zwecke? Und welche Rechtsform nehme ich denn eigentlich jetzt am besten, wenn ich gemeinnützig tätig werden will? Und da, Patrick, haben wir der Julia erstmal den Fächer der Gemeinnützigkeit aufgemacht und gesagt, diese Möglichkeiten gibt es. Womit würde man denn starten? Man würde sich wahrscheinlich erstmal fragen, was ist denn eigentlich Gemeinnützigkeit? Wie können wir das definieren? Wo ist das eigentlich geregelt?
Spannender Fall und das ist genau richtig, wie du sagst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Julia das angehen und umsetzen kann. Deine Frage vorab, was ist eigentlich die Gemeinnützigkeit? Eine Steuerbegünstigung greift dann ein, wenn ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt werden. Darunter fallen dann eben zum Beispiel dem Allgemeinwohl dienende Zwecke wie Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Naturschutz, Landschaftspflege, Sport auch immer wieder dabei. Und wichtig ist dabei nur, dass der Kreis der Begünstigten offen gehalten werden muss und nicht sich auf Einzelpersonen oder abgeschlossene Gruppen bezieht.
Verstehe. Das bedeutet eigentlich, wir würden jetzt hier sagen, Kunst und Kultur will sie fördern, weil ne, das ist letztendlich die Musik.
Ja.
Kinder oder das Kinderwohl auch. Ne, das wäre jetzt letztendlich diese Aufwertung von Spielplätzen. Also haben wir letztendlich eigentlich zwei abstrakte, gemeinnützige Zwecke, die Julia mit einer Rechtsform verfolgen könnte. Und ich glaube, wenn man jetzt rangeht an Gemeinnützigkeit, das Erste, was einem vielleicht so in den Kopf kommt, ist der Verein.
So ist es. Der Verein ist eigentlich immer das, was als Erstes genannt wird. Das ist eine der häufigsten Formen auch der gemeinnützigen Organisation. Die Gründung erfordert mindestens 7 Mitglieder, das muss man insoweit wissen. Die Vorteile des Vereins sind auch eindeutig. Es gibt keine Aufsicht, wie bei der Stiftung, keine Stiftungsaufsicht. Man kann mehrere Beteiligte sehr gut einbinden und die Gründung als auch die Organisation dieses Vereins sind eigentlich ohne größeren Aufwand und vor allem auch ohne größeres Startkapital möglich. Der Nachteil des Vereins war jetzt hier gerade in unserem Fall bei der Julia sehr relevant. Julia, wir kennen die schon seit Jahren, wir beraten die auch in laufenden Dingen. Die ist anpackend, die will Dinge umsetzen, die ist einfach sehr schnell in dem, was sie tut und macht das auch sehr gut. Und da war der Verein jetzt nicht das Mittel der Wahl. Gerade bei komplexeren Aufgaben ist es im Verein manchmal schwierig, bei komplexeren Entscheidungsfindungen. Und Vereine sind vor allem auch dann ein schlechtes Vehikel, wenn eine kleine Truppe oder hier sogar nur die Julia etwas umsetzen möchte. Später dazugekommene Mitglieder im Verein können den Verein nämlich umkrempeln und, ich sag mal, ihr Ding daraus machen. Das war jetzt für die Julia weniger interessant.
Das ist nachvollziehbar, dass der Verein jetzt vielleicht für Julia hier nicht die richtige Rechtsform ist. Und jetzt könnte man natürlich auch noch umschwenken und sagen, na ja, aber dann machen wir doch eine Stiftung vielleicht für die Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke. Wir sprechen ja oft über Stiftungen hier in dem Podcast. Meistens geht es um privatnützige Familienstiftungen, aber jetzt wollen wir mal wirklich eine gemeinnützige Stiftung errichten, die wirklich auch ausschließlich gemeinnützige Interessen verfolgt. Letztendlich würde das eigentlich so ähnlich funktionieren, mal wie bei einer privatnützigen Stiftung. Also man braucht ein Stiftungsgeschäft, mit dem man die Stiftung errichtet und man braucht eine Stiftungssatzung. Aber jetzt Achtung, wichtig, diese Satzung muss sowohl aus Sicht der Stiftungsbehörden anerkannt werden, als auch aus Sicht des Finanzamts, was zuständig ist für die Stiftung. den Anforderungen an die Gemeinnützigkeit gerecht werden. Und das bedeutet letztendlich, wir machen eine Satzungsgestaltung und stimmen die sowohl mit den Stiftungsbehörden als auch mit der Finanzverwaltung ab. Denn es gäbe nichts Schlimmeres, als am Ende eine Stiftung zu errichten, die vielleicht nicht den Anforderungen an die Gemeinnützigkeit genügt und dann eventuell doch Steuern zahlen muss. Ja, weil das ist es ja letztendlich eigentlich auch, was mir die Gemeinnützigkeit ermöglicht. Ich kann letztendlich steuerfrei hantieren mit den Mitteln in dieser Stiftung. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, Stiftungsgeschäft, Stiftungssatzung, die man dann halt eben entsprechend gestalten muss und dann die Ziele und Zwecke eben ganz abstrakt da mit hineinschreiben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, 100% Gemeinnützigkeit, super. Ich glaube, das war auch tatsächlich hier bei Julia der Antrieb, dass man sagt, ja, ich möchte wirklich das Vermögen und die Erträge 100%ig für die Gemeinnützigkeit aufbringen. Bei der Stiftung gibt es allerdings noch das Stifterdrittel als Ausnahme. Und das ist eigentlich eine ganz charmante Lösung. Man kann sagen, die Stiftung ist zwar insgesamt noch gemeinnützig, aber ein Drittel der Erträge wird für die Versorgung des Stifters und seiner Angehörigen verwendet, ohne dass die Gemeinnützigkeit verloren geht. Also dann letztendlich eigentlich doch wieder eine, in Anführungszeichen, Hybridstiftung, die halt sowohl gemeinnützige als dann doch auch Familienzwecke verfolgt. Eigentlich ein großer Pluspunkt mal hier an der Stelle für das Modell.
So ist es und deswegen ist die Stiftung auch hier wirklich spannend. Wir reden ja sehr viel über die Familienstiftung, wie du auch gesagt hast, aber ein sehr großer Teil der Stiftungen, die in Deutschland errichtet werden, sind tatsächlich gemeinnützige Stiftungen. Die dritte Alternative, die es noch gibt, ist dann die gemeinnützige GmbH, die GGmbH, was man auch häufig sieht. Die ist eigentlich optimal, um die Vorteile einer Kapitalgesellschaft mit der Gemeinnützigkeit zu verbinden. Die Satzung muss dann eindeutig festlegen, dass die Gesellschaft nicht der Gewinnerzielung dient und die erzielten Gewinne eben ausschließlich für die gemeinnützigen Zwecke eingesetzt werden. Abgesehen davon sind aber die Verhältnisse und Vorgaben frei gestaltbar in dieser GGmbH. Zum Beispiel können auch Sperrminoritäten für Gesellschafter eingesetzt werden. Auch die Zahl der Geschäftsführer und deren Befugnisse lassen sich frei gestalten. Also man hat, wie gesagt, die Vorzüge der Kapitalgesellschaft. Die Firma darf dann auch GGmbH enthalten und die GGmbH kann sich bei entsprechender Struktur auch Stiftung nennen. Das sieht man auch häufiger in der Praxis. Robert Bosch Stiftung oder Klaus Tschira Stiftung sind so Beispiele, die eigentlich GmbHs oder GGmbHs sind. Ja, und dann haben wir mit Julia jetzt diskutiert, was ist denn eigentlich spannender für sie? Wir haben es jetzt runtergebrochen auf die Stiftung und die GGmbH. Was sind denn so Punkte, Benjamin, die für die Stiftung sprechen können?
Also bei der Stiftung würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass wir letztendlich ja eine weitere juristische Person haben, die völlig unabhängig ist von Julia, ihren Angehörigen und auch sonstigen weiteren Personen. Also alles, was in dieser Stiftung passiert, wird letztendlich von der Stiftung ausgeführt. Und es gibt halt eben nicht, wie bei der GGmbH, dieses Problem mit, wer hält eigentlich jetzt die Anteile, wie werden die weitervererbt, Gesellschafterwechsel, all diese Themen, die sind ja bei der Stiftung eben vom Tisch. Also man hätte letztendlich eine verselbstständigte Rechtsform, wenn man es mal auf ein Schlagwort runterbrechen möchte.
Ja, genau so ist es. Und wir haben jetzt dann für Julia noch weiter überlegt. Das war jetzt für Julia gar nicht so entscheidend. Wir hatten ja schon angedeutet, du hattest gesagt, sie will auch so ein bisschen zwischen den Zwecken her switchen und will verschiedene Sachen verfolgen. Sie will einfach aktiv jetzt direkt loslegen, nicht lange in der Planung stecken bleiben. Und das ist natürlich immer ein Punkt, der auch für die GGmbH sprechen kann, nämlich, dass man die Nachfolgeplanung noch nicht perfekt durchdacht haben muss, noch nicht perfekt geplant haben muss. Man kann damit erstmal anfangen. Für Julia war dann entscheidend die Flexibilität der GGmbH. Die Gesellschafter können die Zwecke der GmbH frei ändern. Der Gesellschaftsvertrag kann frei geändert werden, die GmbH kann aufgelöst werden und man kann sogar wieder in Genuss des Gesellschaftsvermögens kommen, wo man dann natürlich die steuerlichen Komponenten berücksichtigen muss. Man hat die komplette Kontrolle als Gesellschafter, Geschäftsführer der GGmbH. Von daher eignet sich die GGmbH von Natur aus eher dann, wenn man einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führen möchte. Und das war hier für Julia tatsächlich entscheidend.
Die Flexibilität ist halt eben da, wo jetzt die GGmbH, die gemeinnützige Stiftung, ganz klar schlägt. Und zwar auch nicht nur in der Aufsetzung, ne, die ja schon relativ komplex wäre durch die Kommunikation mit den Stiftungsbehörden. Ich hätte diese Themen halt eben auch laufend. Ne? Wenn ich die Satzung ändern will, ich muss mit den Stiftungsbehörden sprechen, ich muss es beantragen, es muss genehmigt werden. Das sind alles Sachen, die sind vielleicht für so eine Unternehmerin wie die Julia, die gerne kurze Wege geht und anpackt, nicht optimal.
Das ist ein sehr guter Punkt. Punkt. In diesem Fall war es wirklich ein Vorteil. Man muss natürlich sagen, manchmal kann diese staatliche Kontrolle auch gewünscht sein, nämlich dann, wenn man auf Spenden oder Zuwendungen angewiesen ist, dann kann diese staatliche Kontrolle auch gerade wieder ein Pluspunkt sein, was dann wieder für die Stiftung spricht. Jetzt bei der Julia war das aber kein Thema. Dann haben wir noch zwei Möglichkeiten, wie man vielleicht die Nachteile der GmbH, die du schon genannt hast, noch aufwiegen kann. Es wäre zum Beispiel möglich, eine Stiftung an der GmbH mit einem Vetoanteil zu beteiligen. Eine zweite Alternative könnte auch noch sein, dass man zu Lebzeiten möglichst flexibel ist. Da hat man also die GmbH. Nach dem Tod wird dann aber die GmbH in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Und das kann eigentlich auch für die Zwecke dann sehr, sehr charmant sein, dass man während der Lebzeit des Stifters oder der Stifterin in diesem Fall die maximale Flexibilität hat und dann aber mit dem Tod die Überführung in eine Stiftung hat, um da auch die von dir beschriebenen Vorteile mit abzudecken. Also vielleicht kann es sogar auch eine Lösung sein, sich gar nicht zu entscheiden, sondern eine Kombination der beiden Varianten umzusetzen. Ja, für Julia war es dann letztendlich so, sie hat sich für die GmbH entschieden, legt direkt los, tut Gutes in der Region. Ja, wir haben uns gefreut, Sie mit diesen ehrbaren Zielen unterstützen zu können. Vielen Dank dir, Benjamin. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir und bis bald.
Tschüss, Patrick, mach's gut.